So, da sind wir wieder mit dem Wohnzimmer, mit der Wohnzimmer-Edition des Späticast von Stefan und Laura. Es ist immer noch Corona, entsprechend sitzen wir auch noch im Wohnzimmer. Und weiterhin haben wir das Mikrofonproblem, wenn wir das Problem nennen wollen. Das heißt, wir reichen das Mikrofon hin und her. Das heißt, auch heute wird es wieder so ein paar Monologe geben. Ja, und letztes Mal ging es ja um Charles Manson. Nachdem Stefan das Spiel gewonnen hatte, mit dem wir immer entscheiden, welche Figur der Öffentlichkeit, der Weltgeschichte hier besprochen wird. Und haben uns dann entschieden, meine Figur gleich noch mit dran zu hängen. Obwohl, ich glaube, du hattest meine Figur sogar als erste erraten.
Ja, du hast es ja auch gerade falsch gesagt, ne? Also eigentlich ist ja so, wer das Spiel in Anführungsstrichen gewinnt, dessen Person kommt ja eigentlich gerade nicht dran.
Ach so.
Ja, weil das ist ja, also die Person, die zuerst erraten wird, ist ja die eigentlich thematisiert werden sollte. Und das heißt ja, der Verlierer sozusagen, dessen Person wird ja eigentlich besprochen. So wie das zumindest theoretisch geplant war, was wir ja nicht durchgezogen haben.
Genau, aber das hatte ich ja jetzt zuletzt gesagt. Also zuerst hatte ich es falsch gesagt. Also wir haben ja Charles Manson letztes Mal besprochen, obwohl du gewonnen hast. Und Charles Manson war ja deiner. Ja. Genau. Und am Ende werden wir auch nochmal spielen, um die Figur für die nächste Woche auszulosen. Und ja, heute geht es jetzt aber erstmal um Bob Dylan. Witzigerweise habe ich gesehen, dass wenn man Bob Dylan googelt, findet man als eine der ersten Fragen Bob Dylan tot. Also er ist auch so eine dieser Figuren, wo wahrscheinlich so einige irgendwann mal denken, Moment, was macht er denn eigentlich? Lebt er noch? Ja, er lebt noch und was viele mitgekriegt haben werden, er hat auch kürzlich wieder einen noch viel besprochenen Song veröffentlicht und zwar Murder Most Foul. Das ist ein 17-minütiger Track, der, wie viele sagen, die letzten 60 Jahre der Geschichte Amerikas behandeln soll, was ich gar nicht so unterschreiben würde, aber ja, wie so oft bei Bob Dylan, darauf werden wir noch mehr zurückkommen. Heute wurde alles Mögliche da wieder reinprojiziert in dieses lyrische Stück von ihm. Hast du das überhaupt mitgekriegt?
Nur durch dich, also weil du es erwähnt hattest und ich kannte aber auch den Songtitel überhaupt nicht und habe es auch nirgendwo anders irgendwie mitbekommen. Ja, aber ich interessiere mich halt auch wirklich wenig für Bob Dylan, haben wir ja schon letztes Mal festgestellt. Und jetzt wird wahrscheinlich das, was ich jetzt sage, fast das Einzige sein, was ich im ganzen Podcast sagen werde, weil ich halt wirklich keinen Zugang zu Bob Dylan jemals gefunden habe. Also ich fand seine Songs nie besonders. Gut, ich meine, irgendwie The Times They Are Changing finde ich noch, glaube ich, mit am besten. Kann ich noch am ehesten was mit anfangen, aber ich habe keinen einzigen Bob Dylan Song in meiner Playlist auf jeden Fall, hatte auch noch nie einen. Und ich finde das immer alles zu nah an Folk, das ist mir irgendwie zu weinerlich, das ist irgendwie so dahin gerotzt, so Gitarrengeklampfe, irgendwie so Lagerfeuer, so das ist so gar nicht das, was ich irgendwie an den See. Ja, ich weiß, Laura will hier unbedingt eingreifen, aber ich muss jetzt in diesen Monolog einmal kurz zu Ende führen, um zumindest so meine Ignoranz gegenüber Bob Dylan noch einmal komplett auszubreiten. Danach kannst du das dann sehr gerne sehr ausführlich dekonstruieren. Aber ich muss jetzt einmal kurz sagen, wie ich auf Bob Dylan schaue, damit wie klar wird, dass ich dazu nicht viel mehr sagen werde, als das, was ich jetzt sage. Und zwar habe ich nie Zugang, wie gesagt, einerseits zur Musik von Bob Dylan gefunden, aber auch nicht zu dieser Person. Also ich fand ja sogar, erstmal theoretisch fand ich ja Bob Dylan ganz interessant, weil er natürlich in der Zeit groß geworden ist, die ich ja auch interessant finde, mit der Beat-Generation und so weiter. Und ich mag ja auch diese Beatniks und Howl von Ginsberg finde ich ein ganz tolles Gedicht und so. Und dann habe ich mich natürlich auch mal irgendwann vor vielen, vielen Jahren mal versucht, mit Bob Dylan zu beschäftigen. Und dann habe ich diese Interviews gesehen, die er da auf so Pressekonferenzen häufig gegeben hat. Und dann sehe ich immer nur diesen Typen da vor mir, der irgendwie so rotzig, arrogant da rumsitzt, so keine Frage richtig beantwortet, wenn er was sagt, meiner Meinung nach nichts sagt. Also immer nur so, verstehe die Frage nicht, keine Ahnung, was wollt ihr von mir? So, das ist so die Attitüde, die da immer rüberkommt, finde ich, in allen seinen Interviews, die ich gesehen habe. Es sind auch nicht viele, ich habe es auch nicht lange ausgehalten. Aber also, das ist oft so, oder es waren oft keine richtigen Interviews, sondern eher so Pressekonferenzen. Und er versteht die Reporter meistens nicht, die Reporter verstehen ihn nicht. Und es ist irgendwie, am Ende verstehe ich immer nicht, was das alles soll und was diese Person eigentlich ausmacht, was sie eigentlich sagen will. Ja, das glaube ich, das war so mein. Und Laura stirbt gerade innerlich.
Ich glaube nicht nur ich, weil da draußen sind so einige Dylanologen, die so heißen, weil sie sich tatsächlich akribischst mit dem Werk Dylans auseinandersetzen. Ich glaube, das mit den Interviews nervt dich vor allem auch als Journalist, weil es einfach super nervig ist, so jemanden als Interviewpartner zu haben. Kann das sein?
Ich muss ihn ja nicht interviewen. Also, nee, ich fand einfach, dass er nie irgendwas Sinnvolles gesagt hat in diesem Interview, sondern eigentlich kam immer nur so eine rotzige, arrogante Attitüde rüber für mich. Also es war inhaltlich null, aber es war so, als Botschaft war immer nur, lasst mich alle in Ruhe, ich bin cooler als ihr, warum fragt ihr mich solche doofen Fragen?
Was könnte es denn für einen Grund haben, dass jemand sich so verhält?
Dass er arrogant und eingebildet ist und nichts zu sagen hat.
Ja, das wäre ein möglicher Grund, aber darauf kommen wir mal später noch zurück. Ich glaube, es gibt bei Bob Dylan einen anderen Grund, wobei er auf jeden Fall auch so seine Drogenphase hatte und ich glaube, die Interviews, die du kennst, kommen auch aus dieser Zeit, also…
Also ich hatte mir jetzt in der Vorbereitung nochmal versucht, ein Interview anzugucken, das war aus den 80ern, ich glaube nicht, also 86 oder so. Ich glaube, da hat er zumindest offiziell keine Drogenphase mehr gehabt, oder?
Nee, ich glaube, da war er gerade aus seiner Born-Again-Christians-Phase raus.
Ach, die hatte er auch noch, okay. Das macht ihn jetzt für mich auch nicht unbedingt zugänglicher und sympathischer.
Ja, ich weiß jetzt gar nicht so richtig, wo ich einsteigen soll. Also ich will jetzt auch nicht einen zweistündigen Monolog über Bob Dylan halten. Also ich würde mich freuen, wenn du dich zwischendurch auch nochmal ins Gespräch einklingst. Und ich hatte ja neulich schon erzählt, ich habe so einen anderen Podcast entdeckt, der auch einmal Bob Dylan zum Thema hatte. Der heißt Talk Me Into und da hat auch der eine versucht, den anderen davon zu überzeugen, dass Bob Dylan ganz cool ist. Also da ist das Konzept, jemand anderen zu überzeugen, dass jemand cool ist.
Und hat das funktioniert?
Ich habe es noch nicht zu Ende gehört, aber können wir mal machen und dann nochmal das aufgreifen. Ich weiß nicht, ich kann ja so wie du letztes Mal bei Charles Manson mit der Biografie einsteigen. Oder soll ich zuerst sagen, was ich spannend an Dylan finde? Was interessiert? Oder fangen wir mal so an, was denkst du denn, was ich eventuell spannend finden könnte? Und warum? Und vielleicht noch ein Hint, was das damit zu tun haben könnte, dass er auch tatsächlich den Literaturnobelpreis bekommen hat 2016.
Ja, wahrscheinlich fasziniert dich diese Fusion aus irgendwie Poetik, Politik und Musik. Das sind ja irgendwie drei Dinge, die dich interessieren und wahrscheinlich ist es genau diese Symbiose, die Bob Dylan da geschaffen hat. Also einerseits, also politische Motive mit poetischen, künstlerischen, musikalischen zu verbinden, oder?
Ja, das trifft schon ganz gut. Allerdings, also vor allem das Poetische. Und ich würde es aber auch nicht nur politisch, sondern vielleicht auch eher so kollektivhistorisch nennen. Also was ihn vielleicht auch so unter vielen anderen in der Zeit vielleicht auch nicht berühmt gewordenen Künstlern heraushebt, ist wirklich ein sehr präziser Sinn für den Zeitgeist. Und dann auch noch das Talent, das so eindrücklich in Texte zu packen, dass es halt auch über mehrere Jahrzehnte hinweg immer wieder gelungen ist, so den Zeitgeist einzufangen.
Dann frage ich mich aber, warum jeder einzelne Bob Dylan-Song klingt wie ein Volkssong aus den 50ern. Und jetzt rastest du wahrscheinlich aus.
Nee, ich sag dir einfach, dass es nicht stimmt und dass du das Werk nicht kennst. Also, ich weiß nicht, was ich auch gerade angespielt habe, Hurricane zum Beispiel vom Album Desire. Das ist ein total kraftvoller Song, der in dem es um einen zu Unrecht verurteilten schwarzen Boxer geht, der auch dann nach Jahrzehnten tatsächlich freigelassen wurde. Und Bob Dylan hat schon ziemlich früh das thematisiert. Und ich kriege jedes Mal eine wahnsinnige Gänsehaut bei dem Lied. Und es hat nichts von weinerlich, es hat nichts von Folk. Das ist einfach total eindringlich. Und da geht es um einen Fall von Gerechtigkeit. Und das hat er auch öfter mal gemacht. Deshalb wurde er ja tatsächlich auch so vereinnahmt vom Folk-Movement, so als Stimme einer Generation. Aber das war nur ganz am Anfang. Also um einen Teil der Biografie vorwegzunehmen, er ist Anfang der 60er halt schon nach einem Jahr vom College, also Outdropper sozusagen, hat sich mehreren fahrenden Sängern sozusagen dieser Zeit angeschlossen, hat auch zuerst viel nachgespielt, also was ja auch damals so diese Tradition war, halt so Blues Momente oder so Blues-Songs aufzunehmen und die selbst zu interpretieren, weiterzuschreiben, und irgendwann hat er halt eigene Songs geschrieben und ist dann einfach so reingerutscht in diese Folkwelle. Hat sich da aber auch ziemlich schnell wieder von distanziert und meinte auch, er möchte nicht mehr so vereinnahmt werden. Witzigerweise hat er fast genau dasselbe gesagt, was du jetzt über ihn sagst, eben von diesen weinerlichen, super moralistischen Kids, die da irgendwie sich auch schon auf so ein moralisches Ross gesetzt haben. Und wurde dann auch ziemlich kritisiert dafür, dass er irgendwann elektrische Gitarren mit eingebaut hat in sein Schaffen. Es gab da vor allem auch ein Konzert, wo er angeblich auch ausgebuht wurde dafür, dass er plötzlich mit elektrischen Gitarren kam. Das ist nicht belegt, aber auf jeden Fall wurde er da wirklich arg. Also ich glaube, das war sowas, was damals als Shitstorm gegolten hätte. Also irgendwie hackte die Presse da auf ihn ein und er dachte so, what the fuck, warum kann ich nicht als Musiker einfach irgendwie mich weiterentwickeln? Warum muss ich jetzt immer die Stimme der Folk-Generation bleiben? Und wenn man jetzt eben hört, was bei dir hängen geblieben ist, dann merkt man ja auch, dass ihm das immer noch anhängt. Aber wie ich es auch gerade schon angedeutet habe, irgendwie dann auch diese komische Sache mit den Born Again Christians. Übrigens, die drei Alben, die er in dieser Zeit gemacht hat, habe ich mir auch nie so richtig angehört, weil ich das auch so ein bisschen bedenklich fand. Aber ich deute es für mich halt als den Versuch, Wahrheit zu finden. Also vielleicht schreibe ich ihm das auch zu, so als Projektionsfläche. Weshalb das Wort Projektionsfläche auch so am besten zu einem eventuellen Psychogramm passen würde, würde ich nachher auch nochmal drauf eingehen. Aber so mein intuitiver Eindruck von Bob Dylan ist, das war jemand, der ganz viele Fragen an das Leben hatte und sich mit seiner Musik auch daran abgearbeitet hat und das auch bis heute noch macht. Und das glücklicherweise mit einem enormen lyrischen Talent. Also ich weiß nicht, heute würde er vielleicht Rapper werden. Also damals hat er halt als Folksänger angefangen, weil das irgendwie da unter den Kids gerade verbreitet war, und heute würde er vielleicht Gangster-Rap machen, keine Ahnung. Und ja, deshalb würde ich sagen, das Label ist auf jeden Fall schon mal falsch.
Ja, also ich hatte jetzt, einfach das, was ich von ihm so gehört habe, also für mich klingt das einfach so nach Folk, keine Ahnung, ich habe auch wirklich keine Ahnung von dem Thema, aber das, ich habe nicht wirklich mitbekommen, okay, jetzt muss ich wieder dazu sagen, ich kenne ja auch die ganzen neue Musik von ihm gar nicht, aber alles, was ich bis von ihm gehört habe, da sehe ich überhaupt keine musikalische oder höre keine musikalische Entwicklung. Also natürlich habe ich auch wirklich wenig gehört und das allermeiste kenne ich auch gar nicht. Aber die paar Songs, die ich kenne, ich weiß auch gar nicht, aus welchen Jahren die sind, die klingen für mich alle sehr ähnlich.
Zähl die doch mal kurz auf.
Ja, also The Times They Are Changing, was ich ja wie gesagt noch eigentlich den besten Song finde, den ich kenne. Like a Rolling Stone, was ja auch Vorbild, glaube ich, war für den Namen der Rolling Stones. Und das Lied, dessen Name jetzt wieder nicht einfällt, mit How Many Roads Must a Man. Aber das klingt doch wirklich, die drei Songs klingen doch schon mal alle sehr, sehr ähnlich, oder?
Und die sind alle aus den 60ern. Also du kennst nichts Neueres sozusagen.
Ja, das kann gut sein, ja. Aber jetzt natürlich blöd, dass wir uns hier nicht so richtig live was anhören können. Aus einerseits soundtechnischen Gründen, weil das einfach nicht so gut klingen würde auf der Aufnahme, aber auch, weil wir natürlich dann so ein GEMA-Dilemma laufen würden. Und ich habe mich natürlich auch sehr schlecht vorbereitet.
Wir könnten natürlich vielleicht nachher noch eine, vielleicht kurz unterbrechen, um das Setup zu machen, aber wir könnten die immer kurz anspielen. Also vielleicht den Song durchspielen, die letzten Töne und dann mal gucken, was, also aufnehmen, was du dazu sagst.
Nenn doch mal den Song von Bob Dylan, der am wenigsten so klingt wie die drei Songs, die ich gerade genannt habe, aus deiner Sicht.
Also ich finde der neue, also ich glaube, den neuen wirst du auch nicht, ich weiß nicht, ob du den so gut finden würdest, den würde ich nicht nehmen, also vielleicht noch nicht googeln, aber dazu sei schon gesagt, das hat nichts mit Folk zu tun, das ist eher so vertonte Lyrik, aber eben auch super Lyrik. Ich finde, also das, den Song, den ich gerade schon genannt habe, den finde ich halt wegen seiner Eindringlichkeit nicht so bluesig, folkig eigentlich. Also wir können ja mal reinhören. Ja. Hurricane.
Wie viele Sekunden haben wir GEMA frei? Ja, ich warte noch mal so lange. Ich spiele mal an. Wird schon okay sein. Klampfe. Ja, also hat schon ein bisschen mehr Dynamik, sag ich mal, als die Songs, die ich eben genannt habe. Aber das Grundsetup, da sitzt einer mit einer Gitarre und singt und das klingt irgendwie immer noch irgendwie nach 60ern, finde ich. Also von wann ist dieser Song?
Der ist, glaube ich, aus den 70ern tatsächlich, also auch relativ alt. Ich überlege gerade, ob ich noch was finde, was noch weniger folkig klingt. Vielleicht erzählst du noch kurz was, so lange.
Ja, ich kann nicht so viel erzählen über Bob Dylan, aber ich kann erzählen, dass ich eben im Supermarkt war und ich habe natürlich eine Maske getragen und ich wurde das erste Mal seit, ich glaube, 20 Jahren oder so gefragt, ob ich über 16 bin.
Oh. ich habe nur gesagt.
Ja. Ja, ich war auf jeden Fall etwas perplex und
das muss deine neue Diät sein.
Ja, ich schiebe es auf die Maske eher als auf die Diät, aber ich war auf jeden Fall sehr perplex und habe wirklich erst darüber nachgedacht, ob der Typ hinter der Kasse gerade einen Witz macht. Und der war halt so relativ jung, also ich würde sagen, der war so vielleicht um die 20. Und ich habe dann nochmal wirklich diese Frage wiederholt und gesagt, ob ich über 16 bin und er mit ganz ernster Miene ja, und dann habe ich gemerkt, okay, er macht gerade keinen Scherz und dann habe ich gesagt, ich bin 37, also ich bin schon im Alter, wo man nicht mehr genau weiß, wie alt man eigentlich ist und sich dann im Reden noch korrigiert. Ja, damit konnte ich jetzt aber nicht so viel Zeit überbrücken mit dieser kleinen Geschichte.
Du kannst mal, ich meine, er hat jetzt keinen Gangster-Rap-Track, zumindest keinen, der mir bekannt wäre. Und jetzt auch nicht unbedingt einen Glam-Rock-Track oder so. Aber Lay Lady Lay finde ich sehr schön von ihm. Wurde auch oft gecovert. Spannend bei Bob Dylan ist übrigens, dass er jetzt mit seinem letzten Song das allererste Mal auf Platz 1 der Billboards gelandet ist. Und aber vorher öfter schon mal mit Coverversionen seiner Songs auf Platz 1 war. Das heißt, das unterstreicht auch meine These, die ich noch nicht formuliert habe, aber die ich formulieren würde, dass er ein besserer Lyriker als Musiker ist.
Andere sind mit Coversongs von seinem, okay, in Billboard-Charts gelandet. Okay, dann spiele ich mal Lay Lady Lay an.
Thank you.
till the break of day. Let me see you make 'em smile.
Ja, also klingt jetzt nicht so anders als alles andere von ihm, würde ich sagen.
Ja, ich würde sagen, du hast der Sarah keine Chance gegeben.
Ja, ich wollte sagen, du warst auch nicht überzeugend genug. Also, wenn es ja okay, es ist ja okay, wenn ein Musiker seinem Stil treu bleibt. Ne? Das ist ja, ging es ja nicht unbedingt was einzuwenden. Aber weil du so gesagt hast, dass er so zeitgeistig war immer und so, das sehe ich halt überhaupt nicht. Also, ich finde, er war nur in den 60ern zeitgeistig und danach nie wieder.
Nee, das kannst du nur sagen, wenn du die Texte nicht kennst. Also er war zeitgeistig in der lyrischen Reflexion seiner Zeit.
Okay, das hast du nicht dazu gesagt oder ich habe es nicht mitbekommen, aber ich meinte jetzt musikalisch. Okay, also lyrisch, keine Ahnung, die Texte kenne ich tatsächlich überhaupt nicht, ja.
Genau, aber wie ich gerade schon jetzt zum ersten Mal formuliert habe, aber was ich eigentlich die ganze Zeit was so immer so mein Grundgedanke ist oder was mich auch so interessiert an ihm tatsächlich, ist eigentlich auch vor allem die Lyrik.
Dann frage ich doch jetzt mal tatsächlich, weil das finde ich dann ja doch zumindest ein bisschen interessant, um was geht's denn eigentlich in diesen Texten? Also ich meine, ich kenne die Texte wirklich auch einfach gar nicht. Also weil das auch immer so dahingenölt gesungen wird. Sorry, aber...
Aber zum Beispiel in Hurricane singt er überhaupt nicht nölig.
Okay, aber den Song kenne ich ja gar nicht. Aber also das, was ich von ihm kenne, da weiß ich überhaupt nicht, worüber er da eigentlich singt. Also erklär mal, um was geht's denn überhaupt bei seinen Songs?
Naja, das kann man auch nicht so zusammenfassen, weil er eben angefangen hat mit politischen und bürgerrechtlichen Themen. Dann teilweise sind es einfach Liebeslieder, teilweise sind es so wirklich einfach Gedichte, die eine total philosophische Ebene haben. Der letzte Song, wie gesagt, ist eigentlich so ein popkultureller und historischer Abriss der Ereignisse in den USA seit dem Mord an Kennedy. Also was er macht, ist sehr oft eben so historische Motive aufzugreifen und die poetisch einzubetten, sodass man das Gefühl hat, es wird auf jeden Fall mehr transportiert auf diese Weise, als transportiert werden könnte durch das, also durch einen einfachen Bericht, also irgendwie so einen historischen oder journalistischen Bericht, weil er eben diese poetische Ebene hinzunimmt. Damit wird es halt auch erweitert, um eine Ebene, aus der man nicht so ganz schlau wird, weshalb sich ja auch so viele selbsternannte Dylanologen an seinen Songs abarbeiten und weshalb das so eine wunderbare Projektionsfläche auch bedeutet. Und trotzdem kann man es immer zurückbinden an bestimmte Ereignisse, mit denen alle was anfangen können. Also es hat so dieses nicht greifbare und dieses sehr greifbare, was einfach sehr kunstvoll verbindet.
Also wenn seine Songtexte so sind wie seine Pressekonferenzen, dann...
Da können wir gleich abbrechen, weil das ist nicht so. Und ich kann dir auch sagen, was unter anderem der Grund war für diese, batzigen Presseauftritte.
Ja, was ist denn der Grund?
Also eigentlich hat er da so eine ähnliche Attitüde wie Thomas Bernhard. Ich weiß nicht, sagt dir Thomas Bernhard was?
Den Namen sagt er nicht wirklich. Also ich kenne den Namen schon mal gehört, aber ich weiß nicht, was er...
Wütender, enttäuschter Österreicher. Nee, also auch ganz großartiger Schriftsteller. Muss ich mir auch nochmal merken als für unser Spiel. Der sich aber vor allem auch so an der recht heuchlerischen Kulturszene in Österreich immer störte. Also es gibt so ein jüngeres Werk von ihm, also er ist schon tot, aber eins seiner späteren Werke, da fasst er so mehrere Anekdoten in Zusammenhang mit den Literaturpreisen zusammen, die er so bekommen hat und beschreibt zum Beispiel, dass einmal sein Werk einfach mit dem einer auch ausgezeichneten Kollegin einfach verwechselt wurde und dass die Literaturkritiker noch nicht mal gemerkt haben, was jetzt von wem ist und worum es eigentlich geht. Und Bob Dylan hatte halt genau so eine Abneigung gegen so das akademisierte Establishment, was irgendwie immer wieder versucht hat, sich so Avantgarde-Künstler zu greifen und die irgendwie so zu absorbieren in institutionalisiertere Kunstkritik. Und genauso ging es ihm halt mit den Journalisten. Und er er hatte eigentlich einfach oder schlicht keine Lust auf diese Pressekonferenzen, eben auch, weil eben Journalisten schon ganz früh, als er einfach so Anfang 20 einfach nur ein bisschen Musik gemacht hat, ihn so ganz arg vereinnahmt haben, eben als die Stimme der Generation und dann niedergemacht haben dafür, dass er nicht mehr die Stimme der Generation war, weil er ihrer Meinung nach halt plötzlich ganz andere Musik gemacht hat, deiner Meinung nach ja nicht. Und da, ich glaube, also ich finde, da kann man das schon ein bisschen verstehen, dass man halt irgendwann sagt, wisst ihr was, dann erzähle ich euch halt auch nur noch Mist, weil ihr schreibt ja eh, was ihr wollt. Also ich glaube, gerade der Musikjournalismus der Zeit war halt auch recht aggressiv mitunter. Also auch gerade wegen dieser Inszenierung von Projektionsflächen, wo eben auch gesellschaftliche Diskurse oder Identitätsstiftungsbedürfnisse der damaligen Generation auch so reingepresst wurden. Und so wie ich es verstanden habe, wollte er einfach halt Musik machen. Und er hat dann auch tatsächlich mal in einem Interview gesagt, was er irgendwie dann später auch nochmal so als ernst gemeint beschrieben hat, dass er einfach für sich Musik machen wollte und das sei keine gemeinschaftliche Veranstaltung gewesen für ihn, noch nie. Und ich meine, klar, man muss sein Geld verdienen als Musiker oder will ja auch irgendwie vor Leuten spielen, aber er wollte das nicht so zerpflückt und besprochen wissen.
Ja, das ist halt so eine generelle Tendenz von ganz vielen Künstlern, die sich so für was ganz Unantastbares halten und am liebsten irgendwie schon den ganzen Ruhm mitnehmen wollen, aber dann gleichzeitig eben nicht besprochen werden wollen von irgendwelchen profanen Kritikern und so. Also ich finde, wenn er für sich Musik machen wollte und kein Mensch soll darüber diskutieren und darüber schreiben, dann soll er halt für sich zu Musik machen. Aber er ist halt in die Öffentlichkeit gegangen, er hat Konzerte gegeben, er ist berühmt geworden, er hat Platten pressen lassen. Da muss man das auch aushalten, dass die Öffentlichkeit die Werke bespricht. Und wenn er halt keine Pressekonferenzen geben will, dann soll er halt keine Pressekonferenzen geben. Aber er hat welche gegeben.
Dazu wurdest du aber damals gezwungen, wenn du einen Plattenvertrag unterschrieben hast.
Okay, da kenne ich mich jetzt im Musikbusiness nicht genug aus. Aber wir können ja jetzt mal uns wirklich mit der Lyrik beschäftigen. Also machen wir doch mal wie in so einer Deutscharbeit. Nenn doch mal einen Song, dessen Lyrik du besonders eindrucksvoll findest. Und dann lass uns mal in diesen Song schauen, was da eigentlich genau gesungen wird. Weil ich habe es mir noch nie richtig angeschaut.
Ich glaube, gefallen wird dir tatsächlich Hurricane, weil das eigentlich wirklich die Erzählung dieses Falles von Ungerechtigkeit ist, aber das hat nicht diese sehr poetische Ebene. Sehr poetisch finde ich Gates of Eden oder Love Minus Zero No Limits.
Okay, ich beginne jetzt mal mit Gates of Eden. Of war and peace the truth just twist, its careful gull it glides. Up on four-legged Forest Clouds, The Cowboy Angel Rides. Das ist ja wirklich eher ein Gedicht, ne, als ein Song. Und wie du schon gesagt hast, also sehr offen für Interpretationen. Also da könnte man sich jetzt wahrscheinlich wirklich hinsetzen wie in so einer Deutscharbeit und sich überlegen, was will uns der Künstler damit sagen. Aber vielleicht hast du dich ja tatsächlich mit dem Song auch schon mal inhaltlich länger auseinandergesetzt und kennst vielleicht auch so die üblichen Interpretationen und auch hast vielleicht sogar eine eigene.
Ich habe auf jeden Fall eine eigene.
Und wie lautet die?
Willst du es dir vielleicht erstmal ganz durchlesen?
Ja, da müsstest du in der Zeit entweder irgendwas sagen oder wir machen jetzt eine Pause, weil das ist ja schon ein längerer Text, ne? Oder soll ich es ganz vorlesen jetzt?
Naja, um das so richtig wirkungsvoll vorzutragen, müsste man es wahrscheinlich fairerweise ein paar Mal lesen. Also, nee, das kann Bob Dylan selber machen. aber ich kann ja mal sagen, was ich daran gut finde. Oder also, wie du ja in den ersten Zeilen schon gemerkt hast, ist es sehr expressiv, also sehr starke Bilder. Und ich finde, das ist halt in Popmusik eher selten. Also Popmusik hat ja oft sehr klare Bilder und die sich auch wiederholen und dann irgendein Refrain und dann Ende. Und also das finde ich halt schon besonders, so expressive Gedichte so aufzubereiten, dass sie halt auch wirklich massenhaft rezipiert werden. Und ja, ich finde die Texte wunderschön und ich muss, also das auch vielleicht dazu gesagt, ich finde, das finde ich sowieso so lustig irgendwie bei Bob Dylan, dass einfach nicht aufgehört wird zu versuchen, klar zu machen, was damit gemeint ist, weil sonst, also man, das ist ja irgendwie die Binsenweisheit, wenn man anfängt, sich mit Lyrik zu beschäftigen, dass es Lyrik gibt, um in sich eine Stimmung oder einen Raum zu erschaffen, der sich eben gerade dadurch auszeichnet, dass nicht ganz klar ist oder ganz klar zu sagen ist, was das genau bedeutet. Das ist halt so ein metaphorischer Raum. Und das macht ja auch gerade die Schönheit und die Einzigartigkeit von lyrischer Kunst aus. Und dass es immer wieder Leute gibt, die dann doch sich da irgendwie battlen darum, wer die Wahrheit hat, wer die Interpretation hat. Und ich glaube, das hat ihn auch genervt. So irgendwie, ja, ich bin Lyriker und da gibt es irgendwie Leute, die meinen, irgendwie anderen erzählen zu müssen, was ich eigentlich meine. Und der Song, das ist ziemlich meta, finde ich, sagt eigentlich genau das. Also hat so diese poetische Botschaft in sich. Ich kann ja mal die letzten beiden Zeilen, es gibt auf jeden Fall zwei Strophen in dem Lied, die das sehr gut ausdrücken für mich. Ich muss die nur mal finden. Kingdoms of Experience. Ich kann in der Zwischenzeit noch mal eine Anekdote erzählen. Ich habe ja Literatur und Philosophie studiert und ich habe den Song mitgebracht zur Diskussion meiner Masterthesis, weil ich durfte mir ein Thema aussuchen und eins bald meine Masterthesis. Und ich habe den Song mitgenommen und meine Professorin, die auch den Lehrstuhl geleitet hat, meinte, das ist legitim, weil er hat den Nobelpreis bekommen und es ist Lyrik. Und der andere Prüfer ist richtig sauer geworden, weil er meint, nein, das ist doch keine Kunst, man kann doch irgendwie sowas nicht besprechen irgendwie. Das war eine sehr schöne Diskussion, wie ich fand, weil ja Bob Dylan auch nie akademisch sein wollte. Und aus Gründen. Ich finde diese Strophe nicht. Fehlt die vielleicht? Ich suche mal noch andere Ausgabe des Textes. Ich habe übrigens auch zu Hause ein dickes Buch mit allen seinen Texten. Ich habe ja auch meine Bachelorarbeit über einen Film geschrieben, in dem es um Bob Dylan geht. Deshalb weiß ich da übrigens auch so viel drüber. Und das sei dir auch noch zugute gehalten, davor wusste ich auch nichts über Bob Dylan. Also dadurch habe ich ihn erst zu schätzen gelernt, vor allem auch durch die Beschäftigung mit diesem Film. Und das war I'm Not There von Todd Haynes. Da, ja, die Strophe hat wirklich gefehlt in dem anderen. Kein Wunder, dass ich ihn nicht gefunden habe. Ich lese mal die letzten drei Strophen vor. The kingdoms of experience in the precious wind they rot, while paupers change possessions, each one wishing for what the other has got. And the princes and the prince discuss what's real and what's not. It doesn't matter inside the gates of Eden. Ich weiß nicht, ob ich es übersetzen sollte.
Zumindest mal den Begriff paupers.
Arme. Also, eigentlich sind Pauper, also im Lateinischen die Armen, aber in dem Fall passt es vielleicht nicht ganz. Aber letztlich so arme Gestalten, die ihre Besitztümer austauschen und jeder wünscht sich zu haben, was der andere hat. Und ja, also die Königreiche der Erfahrung verrotten im wertvollen Wind, eben dann während ärmliche Gestalten ihre Besitztümer austauschen und jeder hofft eigentlich das zu haben, was der andere hat. Ich weiß nicht, ob intendierte Kapitalismuskritik oder nicht, aber da sind wir wieder bei der Interpretation. Und die Prinzessin und der Prinz diskutieren darüber, was real ist und was nicht real ist. Das ist aber eigentlich egal im Paradies, also hinter den Türen des Paradieses. The foreign sun, it squints upon a bed that is never mine, as friends and other strangers from their fates try to resign. Leaving men wholly, totally free to do anything they wish to do but die. And there are no trials inside the gates of Eden. Die fremde Sonne, was ist Squint? Weißt du, was Squint heißt? Aber ich würde sagen, scheinen. Also die fremde Sonne scheint auf ein Bett, das niemals meines ist.
Ja. Winzeln, schielen.
Ja. Genau, also scheint. Auf ein Bett, was niemals meines ist, während Freunde und andere Fremde versuchen, sich von ihrem Schicksal zurückzuziehen oder ihrem Schicksal zu entgehen. Menschen komplett, vollkommen frei lassen oder ja, Menschen, die komplett und völlig frei sind, alles zu tun, was sie wünschen, als zu sterben. Und es gibt keine Gerichtsverfahren im Paradies, also hinter den Türen des Paradieses. Dann die letzte Strophe, die ich sehr schön finde. At dawn my lover comes to me and tells me of her dreams. With no attempts to shovel the glimpse into the ditch of what each one means. At times I think there are no words but these to tell what's true and there are no truth outside the gates of Eden. Also morgens kommt mein Lover, mein Geliebter oder meine Geliebte zu mir und meine Geliebte und erzählt mir, was sie geträumt hat, ohne zu versuchen, darüber zu sprechen, was jeder dieser Träume bedeutet. Und manchmal denke ich, es gibt gar keine Wörter als diese, von Wahrheit zu sprechen. Und es gibt auch gar keine Wahrheiten jenseits der Tore des Paradieses.
Das war jetzt aber nicht in seiner Born-Again-Christian-Phase, oder?
Nee, das war vorher. Aber ich meine, Leonard Cohen hat ja auch immer diese biblischen Zitate verwendet und war irgendwann zwischendurch mal Buddhist, aber auf jeden Fall kein Christ. Also, ich meine, die Bibel hat ja unsere abendländische Kultur geprägt, ob man jetzt will oder nicht. Und das ist ja in vielen Songs auch verwendet worden, diese Symbolik. Und ich glaube, in seinem Fall war das auch so. Er war auch Nachfahre jüdischer Einwanderer, also hat da bestimmt auch einiges mitgekriegt. Aber da würde ich jetzt gar nicht mich dran aufhängen. Was ich so schön finde, ist, dass ja diese Szene, also irgendwie seine Freundin oder seine geliebte Person kommt zu ihm und erzählt ihm von Träumen, aber versucht eben gerade nicht, mit ihm rauszufinden, was die bedeuten. Und das ist ja eben genau dieses Lyrische. Also man lässt das einfach da, dieses Expressive und nicht ganz fassbare Surreale. Und dann eben dieser Gedanke, manchmal denke ich, es gibt gar nichts anderes, was wahr ist, außer das. Und ich glaube, ich möchte gar nicht weiter erklären, was da drin ist oder was dahinter steckt. Ich glaube, das erklärt sich selbst, oder?
Ja, genau, sonst kommst du ja genau dahin, was Bob Dylan selber genervt hätte, nämlich die Diskussion über die Interpretation der Bedeutung. Aber dann habe ich zumindest jetzt mal verstanden, was sozusagen das ist, was dich so sehr an Bob Dylan fasziniert, also sozusagen die Kraft des Lyrischen und nicht so sehr die Musik, weil, ja, wie gesagt, der Musik kann ich es auf jeden Fall weniger nachvollziehen. Und in der Art, wie er singt, also ich meine, verstehst du die Texte, wenn du dazu, ich meine, du kennst sie natürlich jetzt schon schriftlich, aber würdest du sie verstehen, wenn du einfach nur zuhören würdest?
Man muss halt gut zuhören. Also man kann das nicht einfach mal so nebenbei laufen lassen und dann, wenn man den Refrain irgendwie beim fünften Mal gehört hat, ist es hängen geblieben. Also es ist jetzt nicht Call on Me oder so.
Gut, Wollen wir dann jetzt nochmal zu seiner Biografie kommen oder? Ja,
also wenn die dich überhaupt interessiert oder du denkst, dass es irgendjemand interessiert?
Es interessiert bestimmt Menschen da draußen mehr als mich. Aber es interessiert mich auch zumindest ein bisschen. Also erzähl doch mal, wie ist denn, wo kommt denn überhaupt Bob Dylan her? Also was ist denn überhaupt sein familiäres Umfeld? Du hast gerade schon jüdische Immigranten erwähnt. Was ist so sein Hintergrund?
Also vielleicht nochmal vorausgeschickt, wahrscheinlich wäre es ihm selbst auch ziemlich egal, ob man über seine Biografie spricht oder nicht. Wobei das auch wieder eine Zuschreibung ist. Aber was ich an besagtem Film, über den ich ja eben auch gearbeitet habe, akademisch, was wiederum nicht in seinem Sinne wäre, aber egal. auf jeden Fall, was ich an diesem Film gut fand, der eben I'm Not There heißt, ist, dass der sehr collageartig ist. Also Todd Haynes hat sich, er hat es auch so beschrieben, dass er sich irgendwie mit 1000 Fotos und Zeitungsartikeln und irgendwie allen Alben und eben allen, was er finden konnte, über Bob Dylan in einen Van eingeschlossen hat, über Wochen irgendwie gekifft hat und so richtig versucht hat, sich so reinzufinden in dieses Gesamtwerk und in diese Person. Und eben einfach immer nirgendwo angekommen ist, weil das so zerfasert war und so sprunghaft, wie diese Persönlichkeit sich in der Öffentlichkeit auch entwickelt hat und auch künstlerisch. So dass er das in dem Film auch so umgesetzt hat. Also der Film wurde ja auch dadurch bekannt, dass viele verschiedene Schauspieler Bob Dylan spielen, unter anderem ein kleiner schwarzer Junge, der eben seine Folkzeit verkörpert. Dann hat Cate Blanchett so seine Drogenzeit verkörpert. War das Heath Ledger? Nee. Aber auf jeden Fall muss ich nochmal gucken, wer das war. Aber doch, das war Heath Ledger. Auf jeden Fall jemand, der eben seine Rockstar-Zeit verkörpert hat. Und da werden eben so seine, das, was man weiß über seine Biografie, halt auch nochmal so übereinander gelegt und aber eben auch konterkariert. Und das Ganze wird eigentlich tatsächlich auch nur verbunden durch die Musik, die immer wieder in dem Film eingespielt wird. Und das hat mich total fasziniert, auch weil ich damals noch total eingenommen war von so Ideen der Postmoderne, also so das fragmentierte Individuum und irgendwie die Fragilität von Selbstkonstruktionen und das darin eben ausgedrückt gefunden habe. Also sowohl in dem Film als auch in Bob Dylan als popkulturellem Charakter. Weil das sollte man vielleicht auch noch mitnehmen, wenn man überhaupt über Bob Dylan spricht, dass Vertraute von ihm immer sagen, der Mensch, den sie bei den Dylans zu Hause sozusagen, also er hat sich 75 wieder von seiner Ehefrau getrennt, aber ist wohl immer noch sehr nah mit seinen Kindern und es heißt doch immer, das sei ein ganz anderer Mensch als derjenige, der halt in der Öffentlichkeit eben in Interviews zum Beispiel aufgetreten ist und auch ein relativ unscheinbarer Mensch. Und dass man über den wahrscheinlich eh nicht reden kann, weil der in der Öffentlichkeit gar nicht aufgetaucht ist. Also das, worüber man sprechen kann, ist eigentlich wirklich diese flüchtige Figur, die sich so durch die Popgeschichte zieht. Und das hat Todd Haynes halt richtig gut eingefangen. Und ich sehe gerade, Heath Ledger hat tatsächlich mitgespielt. Der hat eben, wie gesagt, diese Rockstar-Zeit mitgespielt. Christian Bale hat auch mitgespielt. Und Ben Whishaw. Also auch, genau, und Charlotte Gainsbourg hat seine Ehefrau gespielt. Also auch hochkarätig besetzt, dieser Film, kann ich sehr empfehlen. Aber genau, also vielleicht eben nochmal vorausgeschickt, so richtig kann man eh nicht über Bob Dylans Biografie sprechen und auch das, was wir mit Charles Manson so amateurhaft versucht haben, irgendwie ein Psychogramm zu zeichnen, hätte hier wahrscheinlich gar keinen Sinn, weil man auch noch weniger als in Bezug auf Charles Manson auf irgendwelche Aussagen bauen kann. Also ich glaube, es gibt keinen Psychiater, der sich mal so, der Bob Dylan behandelt hätte und sich über ihn geäußert hätte. Das hat er irgendwie schon ganz gut geschafft, so sein wirkliches Privates sehr geheim zu halten. Und das ist ja auch was Persönlichkeiten der Öffentlichkeit aktuell auch öfter mal machen, um ihre Privatsphäre zu schützen, sich so eine andere Persona oder mehrere aufzubauen. Aber auf jeden Fall, um zumindest ein paar Eckdaten, die einigermaßen belegt sind, zu geben. Er wurde 1911, nein, das war sein Vater, und natürlich 1941 geboren, am 24. Mai in Minnesota, in einem Ort namens Duluth. Und genau, seine Eltern, also der Vater, der 1911 geboren wurde und 68 verstarb, Abe Zimmerman und seine dessen Frau Betty Stone, waren eben beide jüdische Einwanderer. Die einen ukrainischer Abstammung, die anderen, ich glaube, estnischer Abstammung. Und die lernten sich auch in einer sehr kleinen, geschützten jüdischen Kommune kennen. Und der Vater erkrankte dann allerdings an Polio, sodass sie sich den beiden Brüdern des Vaters anschlossen. Und ja, entsprechend wuchs er auf, wie viele andere tausend Jugendliche auch zu dieser Zeit. Hörte aber eben, genauso wie alle diese anderen Jugendlichen, die Musik von Chuck Berry, Buddy Holly, Little Richard, Hank Williams und wollte auch wie viele hunderttausend Millionen Jugendliche, US-amerikanische Jugendliche zu der Zeit dann Rockstar werden. Wahrscheinlich auch heute noch. Oder? Was will man heute werden? Rapper oder Rockstar?
Influencer, egal mit was.
Will man nicht mehr Rapper werden?
Also man will berühmt werden, glaube ich, soweit ich das von meinem Freund mitbekomme, der an einer Kreuzberger Grundschule ist und der immer erzählt, dass die alle YouTuber werden wollen. Also die wollen alle berühmt werden, egal mit was, ob es jetzt Musik ist. Also manche rappen, manche machen irgendwie lustige Videos bei TikTok und wieder andere machen irgendwas anderes, aber alle wollen berühmt werden auf jeden Fall. Das hat sich, glaube ich, dann nicht geändert, nur die Frage halt wie. Aber du hast eben schon ganz kurz erwähnt, Fischer ist ja eigentlich sein richtiger Nachname, ne? Heißt der, Bob Dylan ist ja sein Künstlername.
Zimmerman,
okay, ja.
Es gibt ja auch diesen Song von John Lennon, God is a Concept. Und dann zählt er auch ganz viele auf, irgendwie, an die er nicht mehr glaubt. I don't believe in Gurus, I don't believe in Jesus. Und dann sagt er auch, I don't believe in Zimmerman. Und meint natürlich Bob Dylan, weil Bob Dylan halt auch so ein Idol war. Eben so eine religiöse fast religiöse Projektionsfigur. Und Thema YouTuber und Influencer, ich glaube, also das ist natürlich vielleicht auch Romantisierung, wahrscheinlich wollten die auch damals einfach nur den Fame, aber ich glaube halt schon, dass es auch noch ein bisschen mehr darum ging, wirklich Musik zu machen, weil einem das auch noch eher erlaubt wurde. Also die Musikindustrie wäre noch nicht ganz so durchgetaktet und hat sich halt eher so genommen, was von der Straße kam. Und ich glaube, heute ist es so, dass es einfach ja, schon häufig so ist, dass sehr schnell junge Menschen, die Musik machen, so in sehr stark produzierte Mechanismen reinkommen. Und entsprechend so diese freie Entwicklung. Ich weiß gar nicht, ob ein Bob Dylan sich heute noch mal so entwickeln konnte wie damals. Oder ob er vielleicht Rapper werden würde, so YouTube-Rapper oder so, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall, um es mal ein bisschen abzukürzen, wie ich gerade schon gesagt hatte, hat er sich halt mit 19 dann eben in der University of Minnesota eingeschrieben, die abgebrochen, sich eben mehreren Künstlern und Musikern angeschlossen, hatte dann eben in Anfang der 60er seine Folkphase, also es ging auch wirklich nur so 5 Jahre, war da auch sehr fasziniert von den französischen Symbolisten. Also, ich weiß nicht, das wird jetzt vielleicht zu nerdy, aber so Arthur Rimbaud, Paul Verlaine, Charles Baudelaire, die Blumen des Bösen. Also diese sehr expressive, intensive Lyrik, die eben von diesen französischen Dichtern kam. Und ja, das hatte ich ihn als Lyriker eben auch stark geprägt. Er ist dann auch, diese Bilder sind ja auch sehr bekannt mit Joan Baez oder Joan Bay, die Folksängerin mit dem unaussprechlichen Namen. Wie sprichst du sie aus?
Ich hätte Bass oder so gesagt.
Joan Bass. ja, wie auch immer. Aber ich glaube, alle wissen, wer gemeint ist. Und die auch sehr schnell erkannt hat, okay, der ist irgendwie was Besonderes. Der ist nicht wie die anderen Folksänger, der, das ist irgendwie ein Dichter oder auf jeden Fall wollte sie ihn halt pushen, vielleicht auch, weil sie zusammen waren eine kurze Zeit lang. Aber sie waren auch ihr Leben lang gut befreundet. Also es ist zu vermuten, dass es eine künstlerische Freundschaft war. Dann hat er Mitte der 60er auch schon geheiratet mit 25 und hatte ist dann eben auch in diese Drogengeschichten reingekommen. Also hat irgendwie alles genommen, was er gekriegt hat, weil auch wirklich ziemlich viel gleichzeitig passiert ist. Also er hat dann einen Buchauftrag gekriegt, einen Film wollte er machen und hat irgendwie getourt bis zum Umfallen und hatte dann 1966 angeblich einen sehr schweren Motorradunfall. Also angeblich, weil es irgendwie wenig Bilder gibt und alles, was man weiß, ist, dass er danach für fast ein Jahrzehnt von der Bildfläche verschwunden ist, sich komplett ins Private zurückgezogen hat. Und man weiß halt nicht, ob das daher kam, dass er wirklich diesen traumatischen Unfall hatte oder ob er einfach dieses Rockstar-Leben nicht mehr ausgehalten hat. In der Zeit hat er gleich 5 Kinder bekommen. Und dann gibt es so eine Legende, weshalb er sich von seiner Frau entlebt hat oder weshalb die sich voneinander entfremdet haben. Und zwar soll er einen Kunstkurs besucht haben, eines heute absolut nicht mehr bekannten Künstlers. Und danach, also das hat er zumindest immer gesagt, hätte seine Frau nicht mehr verstanden, wie er dachte und wie er sprach. Also irgendwie hätte sich sein ganzes Denkparadigma geändert. Und auf jeden Fall kam dann aber die Scheidung, die wahnsinnig teuer wurde auch für ihn. Also dann war er eigentlich auch wieder darauf angewiesen zu touren, weil er meinte auch später ganz trocken, ja, es ist teuer, sich in Kalifornien scheiden zu lassen. Und dann hat er sich, glaube ich, in der Zeit auch schon den Born Again Christians angenähert, also vielleicht auch irgendwie in so einer Krise Halt zu finden. Das ist ja ein häufiges Narrativ. War aber super erfolgreich, was ich noch gar nicht gesagt habe. Also die ganzen Stars seiner Zeit haben sich auch für ihn interessiert und er hing mit denen rum, also mit den Beatles, also gerade George Harrison fand ihn ganz großartig und hat dann auch irgendwie da so auf Charity-Konzerten gespielt, die irgendwie andere Stars der Zeit veranstaltet haben. Ging dann nochmal so in seiner Born-Again-Christian-Zeit durch eine ziemliche Krise, so Anfang der 80er, hatte irgendwie wohl noch Alkoholprobleme wieder und alles Mögliche. Hat sich dann auch vom Christentum wieder abgewendet. Und es ist auch ganz lustig, ich hatte irgendwo auch eine Anekdote gelesen und mit einem Zitat von einem Musiker, der meinte, dass Dylan versucht hätte, ihm irgendwie das Evangelium zu verleihen, während er ein Album mit ihm aufgenommen hat. Und der meinte, ich bin jüdisch geborener Atheist, können wir bitte einfach das Album aufnehmen? Du wirst mich nicht irgendwie bekehren. Und also er meinte das wohl recht ernst.
Von wann bis wann war denn jetzt diese Born-Again-Christian-Phase in den 80ern, weißt du das?
Also er hat natürlich nie verkündet, so jetzt bin ich Born-Again-Christian und jetzt nicht mehr, aber so Mitte der 80er löste sich das dann auf. Also so Ende der 70er, Anfang der 80er fing das an und das ging dann so bis in die späten 80er, Anfang der 90er, also bis zu seiner Krise.
Also von John Bass oder wie auch immer sie jetzt ausgesprochen wird, habe ich tatsächlich sogar einen Song in meiner Playlist, nämlich Here's to You. Kennst du den?
Ja, ich kriege jedes Mal Gänsehaut, wenn ich den höre.
Ja, den finde ich nämlich wirklich großartig mit der ganz großartigen Zeile The Agony is Your Triumph, was er dann irgendwie anspielt auf diesen Anarchisten, also dieses anarchistische Ehepaar, Nicola und Bart, die da zum Tode verurteilt wurden wegen Spionage und dann eben diese Zeile, also andersrum, nämlich The Agony is Our Triumph, haben sie, glaube ich, geschrieben, ne? Und sie hat das halt umgedichtet, als Abschiedsbrief geschrieben haben. Das finde ich einen großartigen Song. Die haben wahrscheinlich auch mal was zusammen dann gemacht, ne? Bob Dylan und
Joan Baez hat auch richtig viele Lieder von ihm gesungen.
Okay.
Die sind sehr eng so in ihrem Schaffen.
Und ich hatte ja eben schon mal kurz erwähnt, so das Politische, wobei so richtig explizit politisch ist ja eigentlich fast nie, ne?
Doch, vielleicht sollten wir uns nochmal den Text von Hurricane angucken.
Ah, okay, dann schauen wir uns mal Hurricane an. Von wann ist Hurricane jetzt?
Mitte der 70er, glaube ich.
Pistol shots ring out in the ballroom night. Enter Patty Valentine from the upper hall.
Der Song ist 8 Minuten lang. Ich glaube, wenn du das vorliest, das wird ein bisschen dauern.
Oder vielleicht kannst du ihn kurz zusammenfassen. Wenn er ein bisschen weniger lyrisch ist und ein bisschen expliziter, kann man vielleicht den Inhalt irgendwie zusammenfassen.
Ja, also ihr könnt ihn euch natürlich auch einfach anhören. Wir waren ja ein paar Mal Karaoke singen, als das noch möglich war. Und da habe ich den auch ein paar Mal gesungen. Da ist mir auch nochmal aufgefallen, wie eindringlich der eigentlich ist und wie gut er diese ganze Rassenproblematik auch in diesem einen Fall nochmal auf den Punkt bringt. Also er erzählt eigentlich zunächst die Geschichte. Er fängt an mit der Szene, irgendwie ein Bartender, ein Barkeeper liegt in einer Blutlache und mehrere Tote. Und es wurde eben ein Hurricane, also ein schwarzer Boxer. Man kann es auch den Hintergrund von dem nachlesen, also der Fall wurde ja auch viel besprochen in den Medien damals. Und er wurde halt fälschlich für diese Morde verurteilt und und dann erzählt er halt, wie eben dieser andere da verhaftet wird. Und dann eben die Zeile, in Patterson, that's just the way things go, also wenn der unschuldige Schwarze halt verhaftet wird. If you're black, you might as well not show up on the street, unless you want to draw the heat. Also eigentlich kannst, also wenn du als Schwarzer irgendwie beschuldigt wirst, kannst du eigentlich gleich vergessen, dann bist du auf jeden Fall der Schuldige. Und dann erzählt er noch sehr minutiös, die Verfolgungsjagd weiterging, also die Auseinandersetzung mit der Polizei, wie das monatelang dann noch weiterging, die Verhandlung des Falls. Und er charakterisiert auch diesen Hurricane, Reuben Carter, also er hieß halt Reuben Hurricane Carter. Und Reuben could take a man out with just one punch, weil er eben Boxer war. Also er konnte ohne Probleme jemanden gleich umboxen. But he never did like to talk about it all that much. It's my work, he'd say, and I do it for a pay. And when it's over, I'd just as soon go on my way. Also es ist einfach mein Job, Boxer zu sein. Ich habe keine Lust an der Gewalt und wenn ich meinen Job getan habe, gehe ich einfach nach Hause. Und das ist natürlich auch eine sehr starke Charakterisierung, also die halt auch irgendwie so dieses Gewaltsame komplett runternimmt von der Person, um die es geht. Dann passt er nochmal zusammen, nachdem er auch die Gerichtsverhandlung auch noch geschildert hat. Reuben Carter was falsely tried. The crime was murder. One, guess who testified? Bellow and Bradley, and they both boldly lied. Das waren die wirklichen Mörder. And the newspapers, they all went along for the ride. Also die Lügen wurden halt einfach komplett gedeckt von der Presse. Und dann fragt er, how can the life of such a man be in the palm of some fool's hand? To see him obviously framed, couldn't help but make me feel ashamed to live in a land where justice is a game. Und das finde ich schon enorm stark. Also irgendwie das so klar auszusprechen zu dieser Zeit, so die Frage, wie kann das Leben von so einem Mann in der Hand von irgendeinem Idioten liegen? Und also to see him obviously framed, so ganz klar zu sehen, dass also geframed werden heißt ja so, also ich weiß nicht, ob du weißt, was das bedeutet. Das bedeutet, dass... Ja, nee, aber in dem Fall heißt es, also, dass jemand so als Strohmann dient, um für jemand anderen verurteilt zu werden. Ich kann mir nicht helfen, als mich zu schämen, in einem Land zu leben, wo die Justiz ein Spiel ist. Und das hat ja auch eine Aktualität, die bis heute anhält. Also, ich meine, wie kann das Leben solch eines Mannes in der Hand von irgendwelchen Idioten liegen? Also da kannst du an Trump denken, da kannst du an irgendwelche Rednecks denken, da kannst du an irgendwelche rassistischen Polizisten denken. Also wenn das nicht politisch ist.
Nee, ich habe es ja nicht bestritten. Ich wollte es nur wissen, also ob die Texte alle so zweideutig und oder also nicht explizit waren wie der erste, den wir gelesen hatten, aber das beantwortet das ja. Also wobei das ja, glaube ich, schon eher die Ausnahme dann ist bei seinen Songs, oder?
Nee, also er hat wirklich einige, auch gerade so dieser Unrechtsfälle geschildert und auch wirklich, also ich würde schon sagen, dass er so 20, 30 sehr politische Lieder hat.
Und wie ist so seine Verbindung zu dem, was dann in der Zeit, in der er so berühmt wurde, das ist ja dann Mitte bis Ende der 60er, das ist ja auch die Zeit von natürlich Woodstock und dann eben auch die ganze 68er-Bewegung, Hippies und so weiter. Ist er da irgendwie, kann man sagen, ist er da so ein bisschen Teil von? Ist er jemand, der so ein bisschen irgendwie nicht sich vereinnahmen lassen wollte von dieser ganzen, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, Bewegung, weil das ist natürlich auch nicht mehr eine große Bewegung gewesen, aber das sind ja so verschiedene Strömungen, die, sag mal, alle das Establishment in Frage gestellt haben auf verschiedene Weise. Manche waren vielleicht eher klassisch-politisch und manche waren vielleicht eher vielleicht auch sogar teilweise spirituell und so. Wie verhält er sich dazu? Hat er sich dazu geäußert? Hat er sich das irgendwie angeschaut? War er Teil davon oder wie würdest du das klassifizieren?
Nicht besonders. Also er war halt da im irgendwie auch Andy Warhol New York unterwegs und war da auch so voll drin in dieser irgendwie rasanten Kunst- und Partyszene, aber nie so richtig Teil der Hippie-Bewegung. Und wie gesagt, so zwischen 66 und Anfang, Mitte 70er war er auch komplett verschwunden von der Bildfläche und hat irgendwo am Meer gelebt mit seiner Frau und seinen Babys. Also hat ihn nicht so richtig interessiert, glaube ich.
Und nach seinem, also du hast gesagt, das ist so eine Art Fade-Out gewesen, was so seine Born-Again-Christian-Phase angeht, oder gibt es da irgendwie einen klaren Cut? Nee, das irgendwann so Ende der 80er hat er sich dann davon distanziert, oder wie ist es dann weitergegangen?
Das interessiert dich besonders, ich merke schon. Mit dieser Phase habe ich mich nicht so richtig befasst, vielleicht auch, weil ich das nicht so richtig wissen wollte. Fände ich aber auch interessant, würde ich vielleicht auch nochmal nachlesen und vielleicht nochmal nachlegen, nächstes Mal kurz. Aber wie gesagt, also vieles ist sowieso ein bisschen dünn, was sein tatsächliches Leben angeht, weil er da eben auch oft bewusst Misinformation gestreut hat, um eben seine Persona nicht so greifbar zu gestalten. Und vielleicht nochmal zurück zu den Hippies. Das waren ja auch gerade die ihn irgendwie so als Stimme der Folk Generation so vereinnahmt haben. Also ich glaube, auch das spricht dafür, dass er darauf nicht so eine Lust hatte. Und was mir noch eingefallen ist, wofür er sehr viel, wie man heute sagen würde, Hate bekommen hat, war, dass er dann auch irgendwann mal in einem Victoria's Secret Werbespot aufgetaucht ist und halt so wirklich Sachen gemacht hat. Das kann ich mich auch erinnern, da meinte mein Vater dann auch, ja, ich fand ja Bob Dylan immer gut, aber also hier mit Victoria's Secret, das geht ja überhaupt nicht. Und es war halt eben, dass diese Generation das überhaupt nicht durchgehen ließ, also eben so ein Sellout. Und ich glaube, das hat er auch einfach gemacht, weil er sich erstens also dem nie wirklich zugerechnet hat und außerdem vor allem eine teure Scheidung bezahlen musste etc. Also ich glaube, oft gibt es wirklich so ganz banale Gründe für Dinge, die dann auch so ganz groß aufgebauscht werden. Aber ja, also es war noch nie leicht, überhaupt als Musiker durchzukommen. Und ich glaube, so Aktionen, die die Öffentlichkeit dann auch so als Affront gegen ihre Projektion sieht, sind auch oft einfach so Notwendigkeiten, die mit den Künstlern halt umgehen müssen. Genauso wie immer dieser Unmut des sich entziehenden Künstlers, also den du ja auch schon thematisiert hast, was ja auch eine Notwendigkeit sein kann, um sich zu schützen, so vor dieser extremen Vereinnahmung.
Ja, eine der ganz, ganz wenigen Dinge, die ich über Bob Dylan jetzt weiß, weil ich vorher mal eben den Wikipedia-Artikel quer gelesen habe, ist ja auch, dass er zur Entstehung seines Künstlernamens offenbar auch verschiedene Versionen in Umlauf gebracht hat. Ne? Ja. Kannst du das vielleicht nochmal eben erläutern?
Die verschiedenen Versionen?
Ja, kennst du die? Also ich erinnere mich jetzt gar nicht mehr genauer. Er hat irgendwie, glaube ich, 3 verschiedene Versionen davon in Umlauf gebracht.
Das weiß ich nicht genau, aber ich weiß, dass er sich Dylan genannt hat wegen Dylan Thomas, dem Dichter.
Ja, das ist eine Version, so wie ich das nachgelesen habe.
Ah, okay. Nee, ich weiß halt, also ich habe mir halt viele Interviews von ihm durchgelesen und der hat die ganze Zeit nur Mist erzählt. Deshalb weiß ich nicht, welche 3 Versionen du jetzt genau meinst, aber vielleicht gibt es auch 80. Also.
Ja, da stand noch irgendwie, eine Version war irgendwie, dass es irgendein Protagonist in irgendeiner Fernsehserie gewesen sei. Der sich aber mit I geschrieben hat und der sich dann abgrenzen wollte mit einem Y. Und dann hat er wohl auch mal irgendwie gesagt, dass ihm das einfach so eingefallen ist.
Ja, also ich kann dazu nur sagen, das war nicht die einzige Sache, die er sehr widersprüchlich dargestellt hat.
Und jetzt wann hat er diesen neuen Song veröffentlicht? Und der erste Song, seit wie vielen Jahren ist das jetzt eigentlich?
Ich glaube, seit 8 Jahren und das war Ende März. Ich muss mal den genauen Tag googeln. Aber das war so fast exakt zu dem Zeitpunkt, als bei uns die Corona-Krise ankam. Und deshalb, das war auch schon wieder so lustig, wie sich da alle draufgestürzt haben, so, der Prophet spricht wieder, der visionäre Dylan hat irgendwie jetzt sofort so einen Song aus dem Ärmel geschüttelt, der sowas Geschichtsträchtiges hat und wir erleben ja jetzt auch was Geschichtsträchtiges und irgendwie bedeutet das was. Und es ist so lustig, dass dieser Mechanismus immer noch funktioniert. Und da fällt mir auch ein, dass Dylan irgendwann mal gesagt hat, was ich echt ganz, ganz gut fand, so, if I wasn't Bob Dylan, I'd also think that I knew things that I don't know. Also, da er halt eben auch so diese wunderschöne Lyrik schreibt und eben so unangreifbar sich gemacht hat, also es war ihm schon bewusst, dass er damit halt was kreiert hat, willentlich oder nicht, was geradezu danach schreit, entschlüsselt zu werden. Und so ein Hauch des mysteriösen Wissenden sozusagen. Und ich glaube, Menschen haben, also egal wie, oder zumindest die weniger pragmatischen haben oft ein Bedürfnis danach, dass irgendwo vielleicht doch noch das große Geheimnis liegt und dass es irgendwie Sehende gibt, die das verkünden können. Und ich glaube, dieser Wunsch wurde oft auf ihn raufprojiziert.
Für wie wahrscheinlich hältst du es eigentlich, dass das alles eine Masche ist? Also dieses Ganze, sich so uneindeutig zu äußern, auch teilweise in der Lyrik, aber eben auch in solchen Pressekonferenzen und so. Es könnte natürlich sein, dass er keinen Bock hat. Es könnte sein, dass er seine Privatsphäre schützen will. Oder aber es könnte auch wirklich ja so ein bisschen eine Masche sein, wo er irgendwann gemerkt hat, relativ früh in seinem Leben, wenn ich hier so ein bisschen Unsinn rede und so mich so unnahbar zeige, so, dann wird das Interesse an mir eigentlich noch größer. So, das muss er ja irgendwie gemerkt haben, oder?
Ja, und ich könnte mir auch vorstellen, dass er mehrmals im Leben seine Meinung darüber geändert hat. Aber ich glaube, es war zum Beispiel wesentlich weniger kalkuliert als bei David Bowie. Also ich glaube, David Bowie hat ab irgendeinem Punkt wirklich gesagt, okay, ich mache das systematisch, ich spiele mit der Öffentlichkeit, weil der hat sich ja auch total versteckt, also seine Persona hinter so einer Kunstfigur oder mehreren. Aber ich glaube, so Bob Dylan war viel chaotischer und viel, viel haltloser selbst in seinem Leben, als dass er es überhaupt geschafft hätte, so eine kalkulierte Strategie durchzuhalten. Also auch so die Brüche, die er durchgemacht hat, so für Jahre aus der Öffentlichkeit zu verschwinden, und irgendwie dann, weiß ich nicht, sich da so einer religiösen Vereinigung anzuschließen und dann dies und dann das, das sieht alles eher so nach jemandem aus, der, für mich jedenfalls, der versucht, sich irgendwie festzuhalten. Und so angesichts des enormen Wissens und auch der enormen poetischen Kraft, die er entwickelt hat, dass es auch schon irgendwo ein Intellektueller auf seine ganz eigene Weise war und ist. Also der sich auch wirklich auseinandergesetzt hat, eben mit den großen Lyrikern und auch Philosophen seiner Zeit. Und ja, also ich würde sagen, oder ich halte Bob Dylan schon für einen richtigen Künstler, mehr als Geschäftsmann oder Pop-Experten.
Und da ich jetzt wirklich in einer sehr, sehr oberflächlichen Recherche nicht so richtig Interviews gefunden habe, wo er mal irgendwie Klartext spricht, sage ich mal, gibt es solche Äußerungen von ihm? Also gibt es mal sowas wie ein Bob Dylan äußert sich zu George W. Bush oder zu Trump oder so?
Nee, ja. Nee, auf gar keinen Fall.
Ja, also da will er sich wahrscheinlich einfach nicht hineinwagen in so explizite Äußerungen.
Ich glaube, er sieht es auch nicht als seine Rolle an. Also er wollte ja nie the voice of anything sein. Er wollte halt Künstler sein. Und gleichzeitig hat er ja schon extrem klare Aussagen getroffen, so wie in dem Lied ich schäme mich, in einem Land zu leben, wo Gerechtigkeit ein Spiel ist. Also
ist denn eigentlich bekannt, ob alle seine Songs von ihm selber geschrieben wurden oder hat er auch mit irgendwelchen Textern zusammengearbeitet?
Also soweit ich weiß, haben eher Größen seiner Zeit, also Künstler seiner Zeit, von ihm ihre Texte schreiben lassen als umgekehrt.
Also es gibt offiziell keinen einzigen Bob Dylan Song, den nicht er selber geschrieben hat?
Das kann ich nicht sagen. Aber auf jeden Fall hat er, denke ich, mitgeschrieben bei allen. Und aber gerade mit Joan Baez hat er garantiert kollaboriert. Und also er hatte immer wieder so enge Arbeitsverhältnisse, wo man bestimmt am Ende auch nicht mehr sagen kann, wer was geschrieben hat. Also gerade, es gibt ja auch mehrere Dokus, wo man auch sieht, wie eng er mit so einem ganzen Haufen Künstler zusammengelebt hat über mehrere Monate. Woher weiß man da schon, was nochmal von wem kam? Und das ist ja auch, also wir hatten ja auch mal dieses B-Movie gesehen über das Berlin der 80er. Ich glaube, das war so im New York der 60er halt auch so eine einzigartige Zeit, so, wo man so unter Künstlern so eine Freiheit auch gespürt hat oder wahrscheinlich auch einfach materiell die Freiheit hatte, so zusammen was zu entwickeln und wo es halt eben auch nicht darum ging, so den nächsten großen Plattendeal zu kriegen, sondern eben wirklich was entstehen zu lassen.
Ich weiß gar nicht, was ich noch sagen soll oder fragen soll.
Naja, wir wollten ja noch über Murder Most Foul sprechen.
Ach so, ja.
Bin jetzt gerade schon wieder in einem Text gelandet. Ich wollte ja eigentlich sagen, wann es genau rausgekommen ist. Ja, Ende März, wie ich schon gesagt hatte. Und ich weiß nicht, hattest du dir den Text angeguckt? Ja, also es ist halt so, dass er mit diesem, das ist übrigens auch ganz spannend, weil er ja in dem Text die Ermordung Kennedys verhandelt. Also deshalb fängt es auch an mit "'Twas a dark day in Dallas, November 63". Und ja, es geht halt eben um diesen Mord. Und spannend ist, dass Dylan halt damals einen Preis gekriegt hat, kurz nach dem Mord, und meinte, ja, irgendwie sind wir ja alle Lee Oswald. Also irgendwie sind wir alle dieser Mörder. Und jetzt irgendwie halt, keine Ahnung, auf was für Drogen er halt damals war. Jetzt greift er halt diesen Mord nochmal in diesem 17-minütigen Song auf. Und erzählt es auch so ein bisschen so, dass irgendwie da so The Age of the Atheist begonnen hätte. Also irgendwie so ab von da an ging es bergab, sinngemäß.
Emmy ist ja immer noch auf dem Christentrip oder was?
Ja, also gläubig ist er, glaube ich, immer noch, aber halt nicht mehr so weiß ich nicht, mit Gospelplatten und allem Möglichen.
Okay, weil tatsächlich hat The Age of the Atheist in den USA nicht 63 begonnen. Das hat eigentlich erst jetzt so richtig begonnen. Also es gibt ja eine Tendenz der Säkularisierung in Europa schon sehr, sehr lange, schon seit den 50er Jahren, 60er Jahren. Und in den USA, das war die ganz große historische Ausnahme jetzt in den letzten Jahrzehnten, dass die USA nicht weniger religiös geworden sind als einziges großes westliches Land. Und das ist jetzt erst mit den Millennials und den Generation Z so geworden. Also die Age of the Atheist hat nicht 63 begonnen.
Ganz lustig, ich habe einen freudscher Versprecher, ich wollte Antichrist sagen. also nur zur Info, ich bin auch eigentlich agnostisch. Also ich lerne, für mich sind Atheisten nicht Antichristen. Aber ich wollte eigentlich sagen, the Age of the Antichrist, nicht the Age of the Atheist.
Ah, okay.
Ja, aber.
Aber Moment, aber das heißt, er ist gebürtig, war er ja, ist er jüdisch aufgewachsen und ist dann born again Christian geworden, ist dabei jetzt zumindest beim Christentum auch geblieben, ja?
Ja, also er hat wohl auch diesen Song Murder Most Foul mit den Worten irgendwie alles Gute und Gottes Segen irgendwie veröffentlicht.
Also ich muss sagen, er ist mir jetzt nicht näher gekommen in dieser gemeinsamen Sendung so richtig. Also,
Und ich merke schon, du möchtest dir auch hier abbrechen.
Nö, also ich weiß einfach nicht, was ich dazu noch irgendwie großartig sagen soll. Ich meine.
Aber also die Lyrik, da hast du irgendwie auch nicht an Respekt oder an Zugang gewonnen.
Dazu muss ich einfach sagen, ich bin auch nicht der große Lyrik-Fan. Also wenn ich mal irgendwie in der Schule oder so mit Lyrik zu tun hatte, dann habe ich immer am ehesten noch was damit anfangen können, wenn es irgendwie politische Lyrik war, Brecht und so weiter. Aber sobald es jetzt zu offen wurde, was die Interpretation angeht, ich kann schon eine gewisse Schönheit in Worten sehen, aber das ist nichts, mit dem ich mich so richtig erfüllen kann. Also da muss ich sagen, da bin ich dann irgendwie dann doch visueller, was Kunst angeht. Also ich kann schon eher mich so in gewisse Gemütszustände, zum Beispiel in gewisse Gemütszustände versetzen, wenn ich bestimmte Bilder mir anschaue oder so. Aber also da bin ich nicht so zugänglich auf dieser lyrischen Ebene.
Vielleicht hast du dich ja auch genauso wie mit dem Werk Bob Dylans noch nicht ausreichend mit Lyrik auseinandergesetzt.
Das kann natürlich sein, aber es wäre jetzt auch relativ spät in meinem Leben, wenn ich das jetzt noch entdecken würde für mich.
Come on, manche werden in deinem Alter noch Lyriker.
Ja, wer denn?
Vielleicht du?
Nee, also jetzt hätte ich gerne ein historisches Beispiel genannt bekommen. Also in meinem Alter sind schon Leute noch Programmierer geworden, haben noch Videospiele programmiert und sowas, aber Lyriker habe ich noch nicht gehört oder auch so Autoren. Also es gibt manchmal so Leute, die haben erst ihren Durchbruch relativ spät im Leben, aber die haben dann trotzdem schon ihr Leben lang geschrieben in den meisten Fällen.
Ich kann dir zur nächsten Sendung mal ein paar Beispiele raussuchen. Also es gibt garantiert, also habe ich schon öfter Biografien von Autoren so gelesen. Aber wir können dich gerne erlösen, vor allem, weil ich jetzt auch so langsam Hunger habe. Und dann, weiß ich nicht, höre ich halt alleine Dylan.
Also du willst damit sagen, dass das Konzept ist gescheitert.
Welches Konzept ist gescheitert?
Talk Me Into.
Ja, stimmt. Aber das ist ja zum Glück nicht unser übergeordnetes Podcast.
Ja, das stimmt. Also die Sendung an sich als Konzept ist natürlich nicht gescheitert, sondern es war sehr unterhaltsam, wie du versucht hast, mir Bob Dylan näher zu bringen. Und jetzt müssen wir eigentlich noch das Spiel spielen.
Ja, aber lass uns vielleicht erstmal Pause machen und was essen und das dann nahtlos anschließen.
Okay, können wir gerne machen.
Ich muss mich auch noch final für meine Person fürs nächste Mal entscheiden.
Ich habe mich auch tatsächlich gar nicht entschieden. Also von daher gerne essen und dann melden wir uns zurück zu unserem kleinen Ratespiel zum Ende.
Und ich glaube, ich mache auch noch eine Spätikas-Playlist, sodass ich mal so meine Top 5 schönsten Dylan-Songs darauf packen kann.
Aber Here's to You sollte auch mit drauf.
Ja, sehr gerne.
Okay, dann bis gleich.
So, da sind wir wieder. Und ja, wie gesagt, geht es jetzt weiter mit dem Spiel um den oder die Protagonistin der nächsten Sendung. Du hast jemanden?
Genau, ich habe jemanden, du hast auch jemanden. Jetzt lass noch mal ganz kurz überlegen, ob wir das jetzt wirklich so machen, dass die Person, die zuerst erraten wird, auch die Person sein wird, über die wir reden. Man könnte ja auch das Spiel umdrehen und sagen, die andere wird dann genommen, weil dann hätte man mehr Anreiz, gut zu raten, oder?
Aber die andere kann noch gar nicht genommen. Nee, wir hatten ja überlegt, dass die Person, die nicht geraten wird, im nächsten Spiel auch wieder erraten werden muss. Also, dass man so lange seine Person behält, bis die wirklich erraten ist.
Okay, alles klar. Ja, das ist doch schön. Und vor allen Dingen, wenn ich jetzt, ich habe einen gewissen Anreiz, jetzt das richtig zu erraten, weil ich habe ja gar keine Lust auf Vorbereitung. Und wenn ich jetzt deine Person errate, muss ich mich nicht vorbereiten, also ist eigentlich alles gut.
Ja, und mir geht das auch ähnlich.
Okay.
Vor allem, weil ich auch tendenziell über die Person, die ich mir aussuche, mehr weiß. Und ich bin natürlich neugieriger auf deine.
Gut, wer hat das letzte Mal angefangen zu raten, das letzte Mal?
Keine Ahnung.
Willst du anfangen?
Ja. Moment. Also ich weiß ja schon, dass es ein Mann ist. Hast du dich vorhin verraten? Ist es eine noch lebende Person? Ah nein, ich bin eine Person, die noch lebt.
Nein. Ich bin eine Frau.
Nein. Ich bin im 20. Jahrhundert aber geboren.
Gute Frage. Ich würde mal sagen, bestimmt ein Grenzfall. Ich muss das mal gerade nachgucken. Nein, nicht im 20. Jahrhundert.
Dann
war es nein und ich bin dran, genau. Ich bin ein Mann und ich lebe noch?
Ja.
Und ich bin kein Deutscher.
Ja.
Ich bin Amerikaner.
Nein. Okay, also ich denke, die Person ist dann also im 19. Jahrhundert geboren und ist Europäer?
Nein. Ich bin kein Deutscher und kein Amerikaner. Ich bin aber Europäer.
Ja.
Und ich bin kein Politiker?
Ja.
Ich bin im weitesten Sinne Künstler?
Also ich im weitesten Sinne ist vielleicht jeder Künstler.
Also Boys.
Aber ich würde sagen, ein Großteil der Öffentlichkeit würde das eher nicht so verstehen.
Also, aber Musik würde ich jetzt schon als Kunst mit...
Ich glaube, das ist irreführend, kein Künstler.
Okay.
Ich bin... Amerikaner.
Nein. Ich habe gerade vergessen, ob ich lebe oder tot bin. Ich lebe noch, ne?
Du hast gesagt, du bist tot.
Nee, ich, meine Person.
Ach so. Nee, ja, du lebst noch.
Okay. Ich bin älter als 50?
Ja.
Aber das war schon so ein bisschen so die Grenze, ne? Also schon, auch älter als 60.
Ich habe nur gerade geträumt, deshalb habe ich so langsam geantwortet. Also ja, älter als 60.
Okay, aber du hast nicht gerade von dieser Person geträumt.
Nein.
Okay. auch älter als 60, okay. Also nicht Künstler, nicht Politiker. Ich bin eine Person, die du aber magst.
Würde ich jetzt nicht sagen, nee. Okay. Also ich habe die Person gewählt, weil ich auch selbst gerne noch mehr über die Person wissen möchte. Ich habe erst kürzlich angefangen, mich mit ihm zu beschäftigen. Also ich kenne natürlich die Eckdaten, die jeder kennt, aber ich dringe nicht durch in Bezug auf einige Dinge, die diese Person getan hat. Und ja. Aber ich glaube, bezüglich dessen, was ich schon weiß, mag ich sie nicht. Okay, also die von dir ausgewählte Person ist also kein Europäer, kein Amerikaner. Ich bin aus keinem asiatischen Land.
Nein, du bist aus einem asiatischen Land. Warte mal, also ich bin über 60, ich lebe noch, ich bin Europäer, aber kein Deutscher. Ich komme aus Südeuropa.
Nein. Ich bin eine politisch aktiv gewesene Person.
Ja.
Ich bin da. Ich bin Chinese.
Ja.
Ich bin, ich war im Gefängnis.
Ehrlich gesagt, weiß ich das nicht, ob du jemals in deinem Leben im Gefängnis warst. Ich glaube aber nicht. Aber wenn, dann in jungen Jahren. Doch, in jungen Jahren kann das gut sein. Aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Müsste ich nachgucken. Soll ich nachgucken? Oder ist es, glaube ich, nicht so eine Frage, wenn ich das jetzt mit Ja oder Nein beantworte. Ich sag mal, es kann gut sein, dass diese Person gerade in jungen Jahren im Gefängnis war.
Ich bin nicht Mao Zedong.
Genau, du bist nicht Mao Zedong. Das wäre zu einfach.
Ich bin vor 1980 gestorben.
Gute Frage, wann du eigentlich gestorben. Ja, bist du, ja, doch. Aber also ich gucke noch mal einmal sicherheitshalber nach, aber doch ziemlich sicher. Ja.
Ich bin vor 1970 gestorben.
Nein.
Okay, dann bist du dran.
Also ich weiß irgendwie noch gar nichts im Gegensatz zu dir. Also ich komme nicht aus Südeuropa. Also, ah Mann, aber was? Das ist schon super schwierig. Irgendwie Europa, aber nicht Deutschland. So, okay, ich bin Brite.
Nein.
Oh.
ich bin jetzt aber auch so ein bisschen. Wahrscheinlich ist es total einfach und. Ich war große Teile meines Lebens Teil der Regierung.
Ja, also der Regierung ist jetzt die Frage, aber einer Regierung, ja. Glaube schon, ja. Große Teile des Lebens warst du Teil einer bestimmten Regierung, ja.
War ich auch Symbolfigur?
Weiß ich nicht so ganz genau, was das in dem. Mao war eine
Symbolfigur. Mao zum Beispiel war eine Symbolfigur.
Also vielleicht nicht ganz so stark wie Mao, aber du warst auch eine Symbolfigur für etwas Bestimmtes, ja.
Stille. Ich glaube, ich muss noch überlegen, was ich als nächstes frage. Willst du fragen?
Also, ich sag noch mal ganz kurz was zu deiner Person. Also erstmal, ich würde jetzt keine weiteren Tipps geben, weil ich bin doch, glaube ich, sehr, sehr weit weg und du bist eigentlich schon relativ nah dran, wenn du jetzt auf die Person kommst. Es kann, also ich halte schon für sehr wahrscheinlich, dass du die Person kennst, dass du den Namen kennst, also wirst du kennen, aber es kann natürlich sein, dass es nicht so sehr zu deinem abrufbaren Wissen gehört, weil das halt ein Bereich ist, also ähnlich wie Bob Dylan bei mir jetzt vom letzten Mal, so den kenne ich natürlich, aber mir ist einfach nicht eingefallen, wie der heißt und es könnte so ein bisschen ähnlich sein bei der Person bei dir, weil das halt nicht zu seinem so ganz alltäglichen Wissensgebiet gehört. Okay, ich bin kein Brit, ich bin kein Deutscher, ich bin aber aus Europa und ich bin über 16 und sonst weiß ich einfach überhaupt nichts über den Personen. Okay, wie kann ich ihn nochmal ansetzen? Ich bin schon sehr bekannt, oder bin ich, also wenn ich jetzt irgendwie random jemanden da draußen fragen würde nach meiner Person, würde die Person mich schon wahrscheinlicher kennen als nicht kennen?
Ja.
Okay. Ich bin kein Sportler.
Ja.
Okay. Also ich bin kein Politiker, ich bin aber auch kein Künstler, ich bin kein Sportler. Bin ich durch das... ich bin kein Schauspieler?
Ja.
Und auch kein Musiker?
Ja.
Auch kein Moderator?
Ja.
Und ich bin bekannt in erster Linie durch das Medium Fernsehen?
Nein. Vor allem chinesische Politiker, die im 19. Jahrhundert geboren sind und dann große Teile, war er vor 1949 große Teile seines Lebens in der Regierung.
Ich muss dazu sagen, ich habe mich jetzt noch nicht intensiv damit mit ihm beschäftigt, also das würde ich jetzt noch machen. Er war auf jeden Fall schon mal Teil einer Regierung, aber die größeren Teile seines Lebens war ja dann, glaube ich, nach 49 eher Teil einer Regierung. Das war, glaube ich, eine längere Periode danach.
Okay. Das heißt, er war aber schon sehr alt zu der Zeit. Hatte er auch noch eine, also ist er noch für was anderes bekannt geworden als Politik?
Nein.
Ja.
Ach so, stimmt, ja. Lass mich mal überlegen. Also, ich weiß wirklich immer noch nichts. Ich meine, irgendwie alles so Literatur und alles ist ja alles raus, weil ich bin ja nicht Künstler. So, was bleibt denn da jetzt noch? Bin auch nicht Wissenschaftler.
Ja.
Ich komme einfach, also ich habe es ja von allen möglichen Seiten versucht einzugrenzen. Das Einzige, wo ich es eingrenzen konnte, war das Alter jetzt und das Geschlecht. Aber alles andere ist wirklich offen. Also Europa, aber nicht Deutschland, nicht Großbritannien.
Ich kann dir noch den Tipp geben, es gibt, glaube ich, nicht so viele Menschen, die ihn mögen.
Ich bin aber kein Verbrecher, so wie Charles Manson das letzte Mal.
Einige Menschen würden das anders sehen, aber nicht so wie Charles Manson. Also ja.
Ich bin nicht für eine Straftat verurteilt worden.
Verurteilt nicht. Also nicht juristisch.
Ah, okay. Ich bin nicht Ackermann?
Doch, du bist Josef Ackermann.
Ah, okay. Krass, der Schweizer, ja.
Ja.
Aber interessante Person, also da muss man erstmal drauf kommen. Ja, okay. Würde ich auch gerne, also reden wir ja dann auch das nächste Mal drüber. Ja. Finde ich spannend.
Ja, ich meine, gerade bin ich schon wieder dran. ja, und deine Person muss ich dann weiter am Ende der nächsten Sendung erraten. Finde ich, glaube ich, auch ganz gut. Dann beschäftige ich mich noch mal ein bisschen eingehender mit der Geschichte Chinas. Dann finde ich es auch raus.
Aber ist es nicht ein bisschen unbefriedigend, jetzt das nicht zu wissen?
Nein. Ich finde es super, ein bisschen anders zu haben, mich mit China und mit Josef Ackermann zu beschäftigen. Also alles super.
Alles klar. Ja, ich würde mal sagen, wenn du dich mit der Geschichte von China im 20. Jahrhundert beschäftigst, dann wirst du über diesen Namen auf jeden Fall sehr schnell stolpern.
Ja. Nee, also ich hab das auch wirklich stärker ignoriert, als mir das recht ist, weil es einfach so ein wichtiger Teil eigentlich auch unserer Gegenwart ist. Deshalb ist das eh längst überfällig. Und die Beschäftigung mit Ackermann vielleicht auch. Nee, aber den finde ich wirklich spannend, weil er auch teilweise so widersprüchlich ist.
Ja, ich finde auch sehr spannend, wie dieses berühmteste seiner Fotos entstanden ist mit dem Victory-Zeichen. Das war ja so ein Geflaxe mit den Journalisten, ne? Also, kennst du die Geschichte? Ich kenne sie so rudimentär.
Ich kenne die Interpretation irgendwie der Arroganz des Bankers, aber das ist wahrscheinlich auch nicht die ganze Geschichte.
Also das ist sozusagen, wie das Foto allgemein interpretiert wurde, aber es gibt halt, glaube ich, eine Filmaufnahme, wo man sieht, wie diese Szene entstanden ist, und da juckst er, glaube ich, so ein bisschen mit den Fotografen rum, und es scheint mir in dieser Szene eher zu sein, als wäre das so eine ironische Geste in dem Moment, also so nach dem Motto, also man sieht so, er lacht so mit den Fotografen und macht ein bisschen Spökes und macht dann so ein bisschen witzig diese Victory-Geste, aber es erscheint mir dann eher so, als wäre das nicht ernst gemeint in dem Moment, aber es ist natürlich sehr kurzsichtig, das in so einem Moment dann auch zu tun.
Kann ich mir gut vorstellen, und dafür interessiere ich mich auch, so vielleicht noch mehr darüber rauszufinden, was die Öffentlichkeit daraus gemacht hat und inwiefern er auch wirklich, also in was er wirklich drin hängt und in was nicht, und wie vielleicht auch Gesten so hingedreht wurden, weil ich glaube, wie so oft ist die Geschichte komplexer, als sie runtergebrochen wurde.
Weißt du eigentlich, was Josef Ackermann heute macht?
Ich weiß, dass seine Tochter auch einige Schwierigkeiten hatte, sich irgendwie dazu zu verhalten, zu der ganzen Geschichte, und jetzt Filmproduzentin ist. Also auf jeden Fall hat er eine Familie und könnte mir vorstellen, dass er vielleicht bald mal mit seinen Memoiren rauskommt oder so. Keine Ahnung.
Gut.
Ich muss mich ja auch noch bis zum nächsten Mal damit beschäftigen und bringe dann auf jeden Fall mehr Wissen mit.
Sehr gut. Ja, ich werde mich mit meiner Person auch nochmal, nee, werde ich nicht. Nee, erst wenn sie dann wirklich erraten wurde. Aber auch gut. Dann bis zum nächsten Mal.
Ja, bis, bleibt gesund, und wir haben jetzt noch keinen richtigen Takt festgelegt, in welchem wir veröffentlichen, oder?
Wir hatten, glaube ich, irgendwann mal einmal im Monat gesagt. Jetzt sind wir aber schon gerade im Wochenrhythmus, wobei wir jetzt die letzte Folge noch gar nicht veröffentlicht haben zu dem Zeitpunkt, wo wir das hier aufnehmen. Das ist jetzt alles ein bisschen irrelevant und verwirrend wahrscheinlich für Leute, die das hören. Aber ich würde sagen, wir müssen uns auf keinen Rhythmus festlegen. Wir machen es einfach dann, wenn wir gerade Bock und Zeit haben, oder?
Wenn es nicht wieder in 3 Jahren ist, gerne.
Alles klar. Bis dann, tschüss.